Astronomie am Kepler.
Herzlich willkommen zu Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BRG Kepler Graz. Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht an unserer Schule. Mein Name ist Norbert Siedler und mein Team besteht wie immer aus den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie. Wir haben eine kleine Änderung gemacht. Nach ein paar Rückmeldungen sind wir gebeten worden, vielleicht den Podcast ein bisschen zu rahmen, ein paar einführende Worte immer vor dem Podcast zu stellen, um ein bisschen zu erklären, was denn passieren wird im Podcast. Und diesmal geht's um den Mond. Wir werden darüber reden, wie der Mond eigentlich entstanden ist und wie wir Menschen nach über 50 Jahren wieder versuchen, zum Mond zurückzukehren. Viel Spaß beim Zuhören. Also gehen wir in den Kursraum. Unsere Folge heißt ja Auf zum Mond. Also heute geht es um alles Mögliche rund um den Mond. Was fällt euch alles zum Mond ein?
Er hat ziemlich viele Krater von Meteoriteneinschlägen.
Sorgt dafür, dass überhaupt Leben auf der Erde existieren kann.
Er ist für die Gezeiten zuständig.
Gezeiten, was war das nochmal?
Flut und Ebbe.
Entstand womöglich durch eine Kollision mit der Erde, mit einem anderen Planeten.
Es wurden auch mehrere Sonden zum Mond gesendet.
Der Mond ist der einzige Himmelskörper, welcher, abgesehen von der Erde, Menschen hatte.
Er besteht aus Gestein.
Man sieht immer nur eine Seite vom Mond.
Er umkreist die Erde.
Er ist mit etwa 3475 Kilometern der fünftgrößte Mond in unserem Sonnensystem.
Und das ist auch eine Sache, die extrem beeindruckend ist, beeindruckend, als man zuerst glauben möchte.
Hinzuzufügen ist, dass die durchschnittliche Entfernung zur Erde ca. 384.000 Kilometer beträgt. Und der Mond entfernt sich jedes Jahr um ca. 4 Zentimeter.
Der mag uns nicht, der Mond.
Die Erde will ihn abschieben.
Ja, dafür rächt er sich auch, gell?
Fiese Erde.
Ja, der Mond ist auch fies, weil für jeden Zentimeter, den er wegdrückt, bremst er die Erde nämlich runter. Und das hat mit dem zu tun, was du gesagt hast, mit der Ebbe und Flut, mit den Gezeiten. Der Mond verursacht zwar die Gezeiten, das braucht Energie. Besser gesagt, die Energie, die geht der Erde verloren, weil sie ja langsamer wird, weil sie sich langsam dreht. Und genau diese Energie, die bekommt der Mond dazu. Und darum entfernt er sich so allmählich immer weiter von der Erde. Also, wir verlieren den Mond aber nicht ganz. Der Mond wird, glaube ich, enden so bei der doppelten Entfernung, die er jetzt hat. Schafft er aber nicht, weil davor unsere Sonne zum roten Riesen wird und uns alle tötet. Also das ist dann schon egal. Bevor der Mond doppelt so weit weg ist wie jetzt, werden wir schon von der Sonne verschluckt. Dann ist die Sache schon erledigt. Haben aber noch ein bisschen Zeit. Über 5 Milliarden Jahre. Das ist ganz unmittelbar. Es ist noch nicht gefährlich.
Was wäre dann die maximale Entfernung von dem Mond zur Erde, bis die Sonne uns alle killt?
Gute Frage. Nächste Frage.
Ich habe keine
Ahnung. Das müsste man raussuchen. Ich wüsste gar nicht, ob ich es ausrechnen könnte, weil nämlich es sind ja nicht konstant immer die paar Zentimeter pro Jahr. Das ändert sich ja. Aber ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was sich da in 5 Milliarden Jahren ausgeht. Aber eben, wenn's, glaube, es bräuchte 10 Milliarden Jahre oder so, bis das Gleichgewicht eingestellt ist. Also so die Hälfte davon oder drei Viertel davon. Keine Ahnung. Vielleicht Aufgabe an unsere Hörerinnen und Hörer. Googelt das nach. Vielleicht schreibt uns dann eine E-Mail oder schreibt uns auf Social Media, wenn ihr herausgefunden habt, wie weit denn der Mond wegkam.
Könnte es sein, dass der Mond das Leben auf der Erde beeinflusst, weil er immer weiter weg von uns rückt?
In gewissem Sinne schon, weil sich ja die Gezeitenwirkung verringert. Die wird immer ein bisschen weniger stark. Nehmen wir eine Zeit, wo es lang schon Leben auf der Erde gegeben hat. Ja? Diese berühmte Zeit der Dinosaurier, die oft für Vergleiche verwendet wird, vor etwa 100 Millionen Jahren, 150 Millionen Jahren, die Hochzeit der Dinosaurier, da hat der Tag auf der Erde nur 23 Stunden gedauert. Die Erde hat sich um ungefähr ein 24. Schnelle gedreht. Die Erddrehung war schneller. Der Mond bremst uns herunter. Das heißt, noch früher war die Erde noch schneller, weil der Mond noch näher da war und so weiter.
Ja, und liebe ZuhörerInnen, liebe Zuhöris,
Falls das wer nicht kennt, das ist Gendern nach Fettberg. Eine sehr, sehr spezielle Art und Weise, eigentlich entgendern. Also man sagt nicht immer Schülerinnen und Schüler oder Lehrerinnen und Lehrer oder nicht. Das wird ja manchmal wirklich kompliziert. Da hat ein Wiener Aktionskünstler, Hermes Fettberg war sein Künstlername, Josef Fenz heißt er eigentlich, der hat eine Idee gehabt und hat in einer Kolumne, die er geschrieben hat, in einer Zeitung, einfach für die Einzahl ein Y verwendet und für die Mehrzahl YS. Und damit hat er gesagt, er gendert nicht, er entgendert. Überall dort, wo das Geschlecht keine Rolle spielt, lässt er einfach das Geschlecht weg und nimmt das Y und das YS. Und man braucht sich, oh ja, welchen Artikel, der oder die kann man nicht nehmen, hat er gesagt, okay, nehme ich das. Das lehre ich. So, die armen Zuhörer sind jetzt völlig verwirrt. Gehen wir wieder zurück zum Mond, das ist einfacher. Ich weiß endlich wieder, was er sagen wollte.
Also, liebe Zuhörer, wenn ihr nun dabei seid, zu googeln, wie weit der Mond maximal entfernt sein kann, bevor die Sonne uns alle tötet, könnt ihr auch vielleicht schauen, wie schnell die Erde sich dann um die eigene Achse dreht. Das wäre ganz nett. Vielen Dank.
Und auch das wird jetzt noch einmal eine Rolle spielen. Denn bevor wir jetzt darauf schauen, wie denn diese Geschichte unserer Erforschung des Mondes so ausschaut, also was haben wir schon alles versucht, auf den Mond zu landen oder zum Mond zu schicken, schauen wir uns ein bisschen an, was wir da eigentlich darüber wissen, warum wir eigentlich einen Mond haben. Es gibt verschiedenste Mondentstehungshypothesen und da fangen wir bei dem an, was der James gesagt hat. Wir haben den fünftgrößten Mond im Sonnensystem und der steht uns eigentlich nicht zu. Das ist eigentlich komplett schräg. Vergleichen wir nämlich einmal, Merkur und Venus haben gar keinen Mond. Der Mars hat zwei eingefangene Asteroiden, die sind sehr winzig. Ja, das lassen wir mal weg, die zähle ich einmal nicht wirklich als richtigen Mond. Die Planeten, die richtige Monde haben, haben im Vergleich zum Planeten aber sehr, sehr winzige Dinger. Ich meine, der größte Planet im Sonnensystem, das ist der Ganymed. Allerdings kreist der Ganymed ja um den allergrößten Planeten im Sonnensystem, den Jupiter. Und der Ganymed hat nur 1000% der Masse vom Jupiter. Und das ist dann was relativ Typisches von der Größe her im Vergleich zum Mutterplaneten oder zum Planeten, den er umkreist. Der Titan, der zweitgrößte Mond im Sonnensystem, kreist um den Saturn, hat nur 100% der Saturnmasse, also 1/10. Beim Triton, der kreist um den Neptun, ist das Verhältnis auch in etwa 1/10 von der Neptunmasse, also auch nur 100%. Und bei der Erde, unser Erdmond, hat 1,2% der Erdmasse, also mehr als 1/100. Das ist extrem ungewöhnlich. Also wir haben einen viel, viel, viel größeren Mond im Vergleich zu unserem Planeten als alle anderen im Sonnensystem. Und da kann man sich schon fragen, warum ist das eigentlich so? Und es gab im Laufe der Geschichte viele verschiedene Theorien, warum das eigentlich so ist. Und zwar gibt es so die Ablösungstheorie, die Urwolkenbildungstheorie, den Einfangtheorie, eine Nukleartheorie und eine Einschlagshypothese. Und anfangen möchte im Jahr 1879. Im Jahr 1879 hat nämlich Darwin die Ablösungstheorie vorgestellt. Im Moment einmal. Darwin? Wofür ist denn der Darwin bekannt?
Evolutionstheorie.
Ja, aber das war der Charles Darwin. Das ist ein bisschen länger her. Es geht um seinen Sohn, ich glaube der vierte Sohn von Charles Darwin. Charles Darwin hatte ordentliche Horde Kinder. Sein vierter Sohn hieß George und der hat sich weniger für Biologie, aber mehr für Geologie und Astronomie interessiert. Und dieser George Darwin, der hatte auch die Idee, also der hat sich viel mit so Gezeiten, mit Ebbe und Flut beschäftigt und ist schon drauf gekommen, dass eigentlich der Mond die Erde bremst durch Ebbe und Flut, durch diese Gezeitenwirkung. Und nachdem er das immer bremst, muss die Erde früher schneller rotiert haben. Und jetzt war die Idee vom George Darwin, na, vielleicht hat sich die Erde mal so schnell gedreht, dass in einer Zeit, wo die Erde noch glutflüssig war, wo sie von Lava bedeckt war oder wo sie eigentlich bis tief hinein aus Lava bestanden hat, also eigentlich flüssig war, dass sich da einfach durch die schnelle Rotation ein Stück abgelöst hat. Dass das einfach durch die schnelle Drehung rausgerissen worden ist und das hat unseren Mond gebildet. Ich habe das einmal versucht nachzurechnen. Wie schnell dreht sich denn die Erde?
So mit ungefähr 1670 Kilometer pro Stunde.
Genau, wir haben am Äquator 40.000 Kilometer Umfang. Das braucht 24 Stunden. 40.000 durch 24, da kommt man auf die 1670 km/h ungefähr. Das sind 0,46 Kilometer pro Sekunde. So, vielleicht weiß das wer. Wie schnell müssen wir uns denn drehen, damit es wirklich da was von einem Lavaozean wegreißen könnte? Also man müsste mit so einer Geschwindigkeit drehen, dass praktisch etwas nicht mehr runterfällt. Die gleiche Geschwindigkeit, mit der sich ein Satellit um die Erde dreht.
Diese Satelliten bewegen sich mit ca. 7,9 Kilometer pro Sekunde um die Erde.
Ja, wenn Satelliten sich so schnell bewegen, dann ist das auch die Geschwindigkeit, mit der sich die Erde eben drehen müsste, damit sich eben so eine Lava ablösen könnte. Naja, das ist gerade einmal 17 Mal so schnell, wie sich die Erde jetzt dreht. Also, es ist schon verdammt schnell, aber jetzt nicht völlig undenkbar. Also man kann das schon gut nachvollziehen, was sich George Darwin da überlegt hat. Das wäre doch eine denkbare Theorie. Es gab aber jede Menge Theorien. Eine Idee war, dass so wie sich die Planeten um die Sonne gebildet haben, aus dem ganzen Staub und Gas, dass sich eben dann auch um die Planeten solche Wolken gebildet haben und sich eben aus diesen Wolken dann die Monde entwickelt haben. Und aus irgendeinem Grund war halt eine größere Wolke rund um die Erde. Den Grund wusste man noch nicht. Dann gibt es tatsächlich so eine Nukleartheorie. Das ist ganz ein schräges Ding. Die ist nicht so alt, so 40, 50 Jahre. Nämlich die Idee, es könnte doch durch eine natürliche Atomexplosion im unteren Erdmantel ein Stück der Erde herausgesprengt worden sein. Und das Stück bildet dann den Mond. Das ist ein bitte ernsthafte, wirklich ein ernsthafter Vorschlag, eine ernsthafte wissenschaftliche Theorie. Man hat nämlich herausgefunden, dass es in der Frühzeit der Erde tatsächlich einmal einen natürlichen Atomreaktor gegeben hat. Den Oklo-Reaktor. Hat von dem schon mal wer was gehört? Eine coole Sache. Das ist in einem Bereich der Erde, wo viel Uran war und relativ viel von diesem Uran-235, das man für Kernspaltungsprozesse braucht, da ist Wasser reingeflossen. Und wenn Wasser bei eben diesem Uran-235 dazwischen ist, dann erfüllt das die Funktion eines sogenannten Moderators. Das bremst die Neutronen ein bisschen runter und dadurch können sie sich an andere Uranatome anlagern und das kann dann eben diese Kernspaltung verursachen. Und das Wasser ist dann immer verdampft, dann ist dann dieser Oklo-Reaktor hat dann wieder gestoppt, dann ist das Wasser wieder reingeronnen, der hat wieder gestartet und der ist so, ich glaube, einige hunderttausend Jahre lang hat der schon hin und her funktioniert und hat immer einiges an Hitze erzeugt. Und da haben sich eben die überlegt, na, das könnte doch einmal wirklich ausgeartet sein im tieferen Erdmantel, dass eben eine Urankonzentration in der Frühzeit der Erde wegexplodiert ist. Also eine ernsthaft diskutierte Theorie. Dann gibt es natürlich die Einfangtheorie, dass die Erde den Mond quasi, dass ihre Bahnen so ähnlich waren, dass irgendwann einmal die Erde den Mond eingefangen hat. Solche Dinge haben wir teilweise schon gesehen, wenn wir ein bisschen mit meinem Sonnensystem, mit dieser App herumgespielt haben, dass es manchmal auch solche Einfangprozesse geben kann. Ist aber schwer, dass ein Körper einen anderen einfängt, also dass der dann drum kreist. Ja, und da gibt's auch die Einschlagshypothese. Die hat sich ein Geologe überlegt, 1946, Reginald Daly hat er geheißen. Dem ist aufgefallen, dass die mittlere Dichte vom Mond ziemlich genau gleich groß ist wie die mittlere Dichte vom Erdmantel. Und da hat er sich gedacht, könnte es sein, dass ein Körper in der Frühzeit des Sonnensystems auf die Erde eingeschlagen ist, ein Teil des Mantels runtergerissen hat und dieser Mantel bildet dann den Mond und deswegen hat er die gleiche Dichte. Das sind also mehrere konkurrierende Thesen. Und letztendlich ist ja nur eine von diesen Thesen übergeblieben. Was ist denn jetzt die aktuelle These? Mahadi, du hast ja die aktuelle These erzählt, wie man jetzt eigentlich einhellig der Meinung ist, wie der Mond entstanden ist.
Ein Planet namens Theia mochte unsere Erde sehr gerne, aber hat uns gestriffen, was dann ein bisschen Gestein von unserer Erde rausgegeben hat und von dem Planeten Theia auch. Und aus diesem Gestein, welches dann am Ende die Erde umrundet hat, ist nun der Mond entstanden.
Also die Einschlagshypothese hat das Rennen gemacht. Jetzt ist die Frage, warum? Warum sind alle anderen Thesen eigentlich verschwunden? Also die haben eigentlich keine Chance mehr. Es ist ja nicht nur mehr als einzige Entstehungshypothese, die Einschlagshypothese überblieben.
Weil diese ziemlich akkurat klingt, vor allem weil in der frühen Zeit des Sonnensystems gab es viele Planeten und die sind halt miteinander gecrashed und so und irgendwann sind dann halt nur noch wir acht geblieben.
Ja, das klingt von dem her recht logisch, ist aber kein Beweis. Tatsächlich ist das Ganze erst so Mitte der 80er Jahre wirklich fix geworden. Noch 1974, da war ich schon auf der Welt, erschreckend, noch 1974 hat die Einschlagshypothese in der Wissenschaft eigentlich keine große Rolle gespielt. Das hat man erst unwahrscheinlich gesehen. Aber es gab dann einen Grund oder ein Ereignis, das dann eigentlich alles verändert hat. Eigentlich schon ein paar Jahre vorher ein Ereignis, das die Mondforschung in ganz neue Höhen gebracht hat. Und dieses Ereignis war 1969 oder 1969 bis 1972, besser gesagt.
1969 war ja die erste Reise auf den Mond.
Die erste bemannte Mondlandung. Genau das Apollo-Programm, wo ja wirklich Astronauten Mondgestein vom Mond zur Erde gebracht haben, kiloweise. Ich glaube, einige hundert Kilogramm Mondgestein. Und damit konnte man zum ersten Mal Mondgestein ordentlich untersuchen. Und dann hat sich was ergeben, was dann doch in seiner Ausformung her ziemlich überraschend war. Das Mondgestein besteht nämlich aus Basalt. Basalt, das ist festgewordene Lava. Und dieses Basaltgestein ist jetzt nicht einfach nur ähnlich wie das Basaltgestein auf der Erde. Das Basaltgestein des Mondes ist komplett identisch. Und komplett identisch gibt es sonst nicht im Planetensystem. Es gibt immer so leicht unterschiedliche chemische Zusammensetzungen, je nachdem, wo ein Planet oder ein Himmelskörper allgemein entstanden ist. Komplett identisch kann es nur sein, wenn es wirklich aus dem gleichen Stück entstanden ist.
Aber würde diese Nuklear-Dingens-Irgendwas-Theorie dann nicht richtig sein laut dem? Weil da ist ja auch Magma rauskommen, oder?
Und das wäre von dem her eine Möglichkeit, aber diese Nukleartheorie, die hat sonst eigentlich nicht, also es ist sehr spekulativ, diese Nukleartheorie. Da gibt es jetzt nicht, sonst nicht so viel, was dafür sprechen würde.
Oder vielleicht ein sehr großer Vulkanausbruch, welcher ganz viel Lava rausgeworfen hat.
Naja, der Mond hat 1,2 Erdmassen, also das geht sich mit einem Vulkan irgendwie dann doch nicht ganz aus. 1,2% der Erdmasse, ja. Und auch die anderen Theorien, die sind mit diesen Entdeckungen eigentlich dann untergegangen. Also diese Ablösungstheorie stirbt unter anderem, weil man, wie man Mondbeben vermessen hat, festgestellt hat, dass der Kern vom Mond viel, viel kleiner ist als der Mond der Erde. Die Erde hat ja einen riesigen Kern. Die Erde selber hat ja 6700 Kilometer Radius ungefähr. Also Durchmesser sind dann so 13.400 herum. Und der Kern von den 13.400 Kilometer Durchmesser, was glaubt's? Wie viel ist Kern? 13.400 haben wir Durchmesser. Kern? Rat einmal.
Schwer.
Ja, der Kern ist schwer.
Ja, nein, schwer zum Raten.
Ja, das erraten kann man es nicht eigentlich, stimmt schon.
Vielleicht sagen die 400 bis 500 Kilometer.
Der Kern der Erde ist so groß wie der Mars. 7000 Kilometer. Das heißt, mehr als die Hälfte vom Durchmesser der Erde ist Kern. Also Kerne von Planeten sind üblicherweise riesig. Es gibt eigentlich nur einen Planeten, der im Verhältnis zu seiner Größe einen noch größeren Kern hat. Das ist nämlich der Merkur. Der Merkur hat nur ganz wenig Mantel und besteht fast nur aus Kern. Aber der Mond, durch Beben kann man ja herausfinden, wie groß der Kern ist, weil eben so Bebenwellen durch einen Kern anders durchgehen als durch ein Mantelmaterial. Und da konnte man feststellen, der Kern vom Mond hat nur ein Viertel vom Monddurchmesser. Also das ist dann doch viel, viel kleiner als im Verhältnis die Hälfte. Das ist achtmal so viel. Also man muss ja acht Kugelvolumen zusammengeben, damit man dann das Volumen einer Kugel vom doppelten Durchmesser kriegt. Also das ist schon ein großer Unterschied. Aber er hat einen Kern, das auf jeden Fall. Wenn diese Ablösungstheorie gestimmt hätte vom George Darwin, dann hätte der Mond gar keinen Kern, weil er hätte nämlich nur das äußere Material, der wäre kernlos, er hätte keine Metalle. Wenn er aber aus der Urwolke entstanden wäre, dann müsste der Kern gleich groß sein wie bei der Erde, weil dann hätte er ja gleich viel Metalle abbekommen wie die Erde. Also das kann es dann nicht sein. Außerdem wäre es dann nicht möglich, dass dieses Basaltgestein so absolut gleich ist. Also der Unterschied, das ist nur ein tausendstel Prozent oder so. Also extremst, extremst wenig. Ja, Einfangtheorie geht auch nicht. Dazu sind es eben die Gesteine zu ähnlich. Und deswegen ist wirklich nur die Einschlagshypothese übergeblieben. Wie genau die stattgefunden hat, das weiß man jetzt noch nicht so hundertprozentig. Aber man vermutet, dass eben Theia so eine ähnliche Bahn hatte wie die Erde. Also man sagt, die war ein Trojaner der Erde. Die war an einem Lagrange-Punkt, am Lagrange-Punkt 5 der Erde. Da gibt es ein Modell dazu. Und dass eben die Lagrange-Punkte 4 und 5 vor und hinter der Erdbahn, die sind nicht ganz stabil. Und da kann es dann passieren, dass eben ein Körper irgendwann rauswandert. Und Trojaner sind auch die, die immer wieder auf ihre Planeten stürzen können, deren Bahn sie besetzen. Und das könnte mit Erde und Theia passiert sein.
So, und jetzt haben wir also halbwegs geklärt, wo wir unseren Mond herhaben. Und das nächste Mal werden wir uns dann darum kümmern, wie wir Menschen versucht haben, erfolgreich oder weniger erfolgreich, zum Mond zu reisen.
Jetzt gehen wir ganz woanders hin, denn wir müssen uns wieder mal um unser Astrolexikon kümmern.
Das Kepler Astrolexikon.
So, wer zieht heute? Ich brauche eine Glücksfee, das ist eine männliche Fee. Ferich. Nein, Isabella. Ziehe eine Karte.
Milchstraße.
Was ist die Milchstraße?
Unsere Galaxie.
Was wissen wir alles über die Milchstraße? Na, Galaxie heißt ja mal das Gleiche, oder? Galacto ist ja Milch. Ja? Also es ist eine Straße, die besteht aus Milch. Ja, gibt es andere Theorien?
Es ist eine Schokolade.
Also eigentlich so ein...
Milky Way, das ist richtig, ja.
Spiegel.
Ja, mit... Was ist Milky Way drinnen?
So Schokolade und so eine Milchschaumfüllung, so Art. Ja. Aber es schmeckt geil.
Ist fein. Schauen wir mal zum Astronomischen. Was können zwar alles über die Milchstraße sagen? Blitzsätze zur Milchstraße.
Nein. Die Milchstraße ist eine Balkenspiralgalaxie. Die Milchstraße hat ein schwarzes Loch in der Mitte, welches ca. 4 Millionen Mal schwerer als unsere Sonne ist. Name dieses schwarzen Lochs ist Sagittarius A Stern.
Die Milchstraße ist 100.000 Milch. Ich hab's wieder vergessen, Mann.
Die Milchstraße ist 100.000 Lichtjahre groß. Die Milchstraße ist 100.000 Lichtjahre groß.
Um genauer zu sein, darum handelt es sich um den Durchmesser der Milchstraße.
Und wie dick ist sie?
Also sie ist keine Kugel, sie ist ziemlich dünn eigentlich.
Ist eine extrem dünne Scheibe. Die dünne Scheibe, es gibt die Thin Disk, die dünne Scheibe, und die Thick Disk, die dicke Scheibe. Die dünne Scheibe hat ein bisschen mehr wie 1000 Lichtjahre bis 3000 Lichtjahre, so genau weiß man es tatsächlich nicht. Da sind die jüngeren Sterne drinnen. Und in der dicken Scheibe, da sind schon eher die älteren Sterne drinnen. Die Population 2, die wir auch in der letzten Folge mit der Sastronomy hatten. Also die Population 1 Sterne in der dünnen Scheibe, die Population 2 Sterne in der dicken Scheibe. Bitte, 100.000 Lichtjahre Durchmesser, nur 3.000 Lichtjahre dick. Stellt euch so eine Scheibe vor, stellt euch eine Holzplatte vor, die hat einen Meter Durchmesser und ist nur 3 cm dick. So dünn ist die Milchstraße. Was ist noch rundherum um die Milchstraße?
Die Milchstraße ist nicht ganz alleine, sie hat zwar ein paar Galaxien um sich herum, lokale Gruppe, aber so ziemlich in der Nähe gibt es einfach nur nichts.
Oh, ein bisschen was gibt's da schon, ja? Objekte, die ich zum Beispiel sehr gern anschaue und fotografiere, die extrem cool ausschauen und die rund um die Milchstraße herum sind, in einem Halo um die Milchstraße, also so über der Scheibe und unter der Scheibe. Liebe Leute, Kugelsternhaufen! Kugelsternhaufen sind rund um die Galaxie herum. Da gibt's ja doch einiges. Ja, und woraus besteht die Milchstraße?
Aus Milch
natürlich und aus Milky Ways, ja? Gibt's andere Theorien? Was ist drin in der Milchstraße?
Sterne und Wasserstoffwolken.
Das ist das Allermeiste. Ein bisschen Staub haben wir noch. Denn Wasserstoffwolken und Staub sind vermischt. Da entstehen dann neue Sterne. Aber das Allermeiste sind tatsächlich Sterne. Da waren die Leute überrascht, wie sie zum ersten Mal mit Fernrohren, mit den allerersten Fernrohren auf die Milchstraße schauen konnten. Das ist ja überliefert, Galileo Galilei, wie er raufgeschaut hat und gesagt hat, oh mein Gott, es sind lauter Sterne.
Und das war sie nun, die 51. Folge von Astronomie am Kepler.
Wir freuen uns, dass du uns zugehört hast und wenn es dir gefallen hat, erzähl anderen, dass es diesen Podcast gibt, schreib uns einen freundlichen Kommentar und wir freuen uns über Abos und gute Bewertungen auf Spotify, YouTube oder wo immer du diesen Podcast hörst.
Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findest du auf unserer Webseite www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Kommentare, Fragen und Themenwünsche kannst du uns auch gerne via E-Mail senden an keplersternwarte@gmail.com.
Du findest uns auch als Keplersternwarte zum Beispiel auf Facebook, Instagram und Blue Sky. Alle Links dazu findest du in unseren Shownotes.
Damit also bis zum nächsten Mal bei
Astronomie.